und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der Luxamed GmbH. Ich bin Patrick Walicek und schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute sprechen wir über ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt und mir eigentlich auch in der Praxis immer wieder begegnet, sei es in Seminaren oder bei Fragen von Therapeuten und trotzdem offen und selten eigentlich adressiert wird. Es geht um die Frage, was passiert eigentlich zwischen den Elektroden und der Haut und warum kann genau dieser Kontaktpunkt, dieser, ja, wenn man so will, winzige Übergang zwischen Metall, Gel und der Haut über Therapieerfolg oder Therapieversagen tatsächlich entscheiden. Ich verspreche euch, heute wird eine Folge, nach der ihr, sagen wir mal, den gesamten Workflow am Gerät etwas anders betrachten werdet, denn wir machen einen Ausflug in die Elektrotechnik und die Physik, aber keine Angst, ich erkläre alles so, dass man hier keinen Ingenieursstudiengang für braucht und dass ihr eben aus dieser Folge das Maximum herausnehmen könnt und einfach das Verständnis der Physik dahinter auch entwickelt. Und das macht einen Unterschied, denn wer versteht, warum etwas funktioniert oder eben warum manchmal Dinge nicht funktionieren, der macht einfach weniger Fehler und hat natürlich Stellschrauben, an denen er arbeiten kann. Und genau darum geht es heute. Bevor wir in die Physik einsteigen, möchte ich kurz die Frage beantworten, die vielen von euch schon immer wieder stellen. Das kommt jedes Mal immer wieder in Kommentaren auf Instagram, Facebook und so weiter. Gibt es eigentlich Studien zur Mikrostromtherapie? Und die Antwort ist kurz und knapp ja. Wir haben ja in vorhergehenden Episoden auch schon viel über Studien gesprochen. Ich möchte jetzt hier nochmal einfach so einen kleinen Abriss geben. Die wohl bekannteste Studie, die haben wir auch fast in allen Podcasts eigentlich immer mit besprochen, stammt von Cheng und Kollegen aus dem Jahr 1982, also schon über 40 Jahre alt, aber nach wie vor relevant und am häufigsten zitiert in dem Bereich der Mikrostromtherapie. Denn Cheng konnte zeigen, dass Mikrostrom im Bereich von physiologischen, also im physiologischen Bereich, also unter 500 Mikroampere die zelluläre ATP-Produktion um bis zu 500% steigern kann. ATP, Adenosintriphosphat, ist der universelle Energieträger in der Zelle, wenn man so möchte. Also sozusagen, was das Benzin fürs Auto ist, ist das ATP für die Zelle. Wer also Mikrostrom anwendet, gibt der Zelle buchstäblich Energie. Darüber hinaus zeigte die Cheng-Studie eine Steigerung des Membrantransports um bis zu 70% und eine Verbesserung des Stoffwechselabbaus um bis zu 40%. Carolyn McMakin, die Pionierin der frequenzspezifischen Mikrostromtherapie in den USA, hat zum Beispiel 2005 Daten veröffentlicht zur Fibromyalgie-Behandlung. In ihrer Untersuchung sanken die Schmerzwerte der Patienten von durchschnittlich 7,4 auf einer 10-stufigen Skala, der sogenannten visuellen Analogskala, bis auf 1,3 nach der Behandlung. Und gleichzeitig wurden hier Entzündungsmarker wie das Interleukin-1 und TNF-Alpha signifikant gesenkt. Das sind die Marker, die wir auch mal klinisch messen können. Das ist natürlich immer ein sehr guter Vergleich zwischen der subjektiven Wahrnehmung der Patienten und tatsächlich validierbaren Daten. Aktuell und besonders spannend, im Jahr 2025 wurde im renommierten Rheumatology Journal eine Pilotstudie von Gregory und Kollegen aus Sheffield und Leeds veröffentlicht. Sie haben frequenzspezifische Mikrostromtherapie bei Patienten mit systemischer Sklerodomie, einer schweren Gewebserkrankung, eingesetzt, und zwar gezielt mit Frequenzen für Narbengewebe und Kapillar. Das Ergebnis war tatsächlich beeindruckend. Im kombinierten Datensatz aus beiden Pilotstudien wurde eine durchschnittliche Verbesserung der Handfunktion um 40% erzielt, und das war statistisch hochsignifikant mit einem P-Wert von deutlich unter 0,001. Und der Behandlungszeitraum? 45 bis 60 Minuten, das ist natürlich nicht viel Zeit für ein entsprechend solches Ergebnis. Und dann haben wir natürlich unsere eigene Studie, die immer weiter fortlaufend ist, unsere PMCF-Studie, das Ganze also aus dem Bereich des Post-Clinical Follow-Ups, also eine regulatorische, vorgeschriebene klinische Nachbeobachtung, die wir machen müssen. Ich habe jetzt hier für diese Podcast-Episode mal eine Auswertung aus 2024 genommen. Und wir haben da Datensätze von 2346 Einzelbehandlungen ausgewertet, die durchgeführt wurden von 24 professionellen Anwendern. Eben über einen Zeitraum von mehreren Jahren hat sich das Ganze dort erstreckt. Das Ergebnis: eine statistisch signifikante Schmerzreduktion über alle Indikationsgruppen hinweg, also Bewegungsapparat, Neurologie, Wirbelsäule, Muskulatur und Gelenke. Der P-Wert lag dabei unter 0,5. 0,05. Und natürlich ist diese Studie auch durch die benannte Stelle mehrfach gegangen. Die wird ja quasi jährlich geprüft, weil die im Rahmen der klinischen Bewertung natürlich eine sehr, sehr große Aussagekraft hat. Ich sage das jetzt hier nicht, um uns selbst hier zu loben. Ich sage das, weil ich möchte, dass Sie eben mit Überzeugung arbeiten und nicht mit Glauben, sondern eben mit Evidenz. Und jetzt kommt der entscheidende Gedanke, der zu unserem heutigen Thema eigentlich überleitet. All diese positiven Effekte, die ATP-Steigerung, die Schmerzreduktion, die Entzündungsmodulation setzen voraus, dass der Strom tatsächlich auch im Gewebe ankommt. Und zwar korrekt ankommt und eben nicht an der Oberfläche irgendwie, ja, nennen wir es mal, versickert. Also nicht zwischen den Elektroden und der Epidermis, sondern im Zielgewebe. Und genau das ist nicht selbstverständlich. Fangen wir einfach mal an mit der Grundlage. In der Mikrostromtherapie spielen drei physikalische Größen eine zentrale Rolle, die immer wieder zusammengehören. Stromstärke, Spannung und natürlich der Widerstand. Und jetzt lass mich das mal mit einem Bild erklären. Stell mal vor, du hast einen Gartenschlauch und die Menge am Wasser, die pro Sekunde durch den Schlauch fließt, das ist sozusagen die Stromstärke. Bei uns gemessen in, logischerweise, Mikroampere, also Millionstel Ampere. Der Druck, mit dem das Wasser durch den Schlauch gepumpt wird, das ist die Spannung. Die messen wir in Volt. Und der Durchmesser des Schlauches, also wie eng oder wie weit er ist, das entspricht dem Widerstand, den wir hier natürlich in Ohm messen. Und jetzt die entscheidende Regel, das Ohmsche Gesetz, I gleich U geteilt durch R, also Stromstärke gleich Spannung geteilt durch Widerstand. Was bedeutet das für uns? Wenn der Widerstand steigt, wenn der Schlauch also enger wird, dann fließt bei gleichem Druck natürlich weniger Wasser durch. Bei doppeltem Widerstand fließt nur noch halb so viel Strom. Das ist ganz einfache Physik und das lässt sich einfach auch nicht umgehen. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Nicht durch das beste Protokoll, nicht durch die perfekteste Frequenz können wir das Ganze umgehen. Wenn der Widerstand so hoch ist, kommt der Strom einfach nicht an. Und wir haben bei uns eine maximale Ausgangsspannung von 60 Volt. Das haben wir schon immer, auch in den Vorvorgängergeräten bis zum Klinikmaster hin. Das klingt erstmal nicht viel, ist aber im medizinischen Kontext eine tatsächlich sehr geringe, aber auch gleichzeitig sehr sichere Spannungsgröße. Warum haben wir das Limit von 60 Volt? Weil wir natürlich die Gefahr haben, bei höheren Spannungen thermische Effekte zu erzeugen, also eine Wärmeentwicklung im Gewebe. Und das wollen wir natürlich definitiv nicht. 60 Volt ist deshalb für uns die regulatorische und physiologisch sinnvolle Obergrenze. Und diese 60 Volt sind natürlich auch gleichzeitig unser Limit. Das müsst ihr so verstehen, das Gerät kann nicht mehr Strom liefern, als die Spannung in Kombination mit dem vorliegenden Gewebewiderstand erlaubt. Wenn der Gesamtwiderstand des Systems, also Elektrode plus Haut plus Gewebe sehr hoch ist, dann kommen selbst bei maximaler Spannung von 60 Volt vielleicht nur noch 170 Mikroampere an. Das haben wir natürlich auch entsprechend in der Dokumentation beschrieben. Und bei einem physiologisch günstigen Gewebewiderstand von, sagen wir mal, rund 95 Kiloohm dagegen können tatsächlich bis zu 630 Mikroampere möglich fließen. Für diejenigen, die das gerne konkret nachrechnen möchten, also kann man ganz einfach machen, 60 Volt geteilt durch 95.000 Ohm, dann mal 1 Million nehmen, für die Umrechnung in Mikroampere ergibt dann eben knapp 632 Mikroampere. Das entspricht dem ungefähr, was Cheng auch als optimalen Bereich beschrieben hat in seiner Studie, denn hier wurde gemessen zwischen 100 und 500 Mikroampere für die maximale zelluläre Wirkung. Wer über 500 Mikroampere hinausgeht, verlässt eben hier den therapeutischen Bereich. Wer zu wenig liefert, erzielt am Ende natürlich wenig oder keinen Effekt. Und genau das sehen wir auch bei uns im MCI-Diagramm in unserer App, beziehungsweise auf dem iPad bei unseren Geräten. MCI steht für Metabolic Conductance Index. Auf Deutsch ist der metabolische Leitfähigkeitsindex. Das ist kein Kino, das ist auch keine Deko, sondern hinter diesem Diagramm steckt eine kontinuierliche Widerstandsmessung des Gewebes, die permanent mit dem Algorithmus des Gerätes zurückgekoppelt ist. Das Gerät moduliert auf dieser Basis sozusagen die Stromstärke, Polarität und Intensität und reagiert damit in Echtzeit auf das, was tatsächlich im Gewebe passiert. Dann kommt natürlich auch immer mal die Frage, warum geben wir eigentlich keine Stromstärke in Mikroampere ein ins Gerät, also in der Software? Das fragen tatsächlich viele. Man kann zwar die Stromintensität wählen, aber die Stromintensität ist nicht gleich der Stromstärke. Und Warum machen wir das nicht mit der tatsächlichen Stromstärke? Weil das einfach gelogen wäre. Weil wir bei der Eingabe einer bestimmten Stromstärke als Hersteller natürlich auch garantieren müssen, dass eben genau dieser Strom plus minus ein paar Prozent, diese normativ vorgegeben, tatsächlich fließen. Das können wir aber nicht garantieren, weil wir den Widerstand des Gewebes nicht kennen. Also die Unbekannte in der Gleichung, wenn man so möchte. Und die kennt natürlich nur der Körper selbst. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der meiner Meinung nach in vielen Kursen und Materialien zu wenig betont wird. Die Haut ist nicht nur das Organ, auf dem ihr die Elektroden platziert. Die Haut ist aktiv an der Therapie beteiligt und sie ist gleichzeitig das größte Hindernis dabei. Warum? Weil die Haut mit Abstand den höchsten elektrischen Widerstand aller Gewebschichten in unserem Körper hat. Trockene Haut kann Widerstände von mehreren hundert Kiloohm erreichen. Feuchtes Gewebe dagegen, die Muskeln, Faszien, Gelenke, haben natürlich einen deutlich geringeren Widerstand. Der Weg vom Stromgenerator, also dem Mikrostromgerät, zum Zielgewebe führt also durch diese eben natürliche Barriere. Und hier kommt die Spannung ins Spiel, nicht die Stromstärke. Um diese Hautbarriere zu überwinden, braucht das Gerät ausreichend Spannung, denn die Spannung sorgt dafür, dass die oberste Hautschicht ionisiert wird. Ionisierung bedeutet in diesem Kontext, die geladenen Teilchen, also die Ionen in der Haut, werden in Bewegung gebracht. Der Widerstand der Haut sinkt und der Weg führt für den, sagen wir mal, therapeutischen Strom in die Tiefe wird quasi geöffnet damit. Das macht das Gerät natürlich vollständig automatisch. Es fährt die Spannung anfangs etwas hoch, bis zu eben den maximalen 60 Volt, ionisiert die Haut, soweit es denn von der Spannung her möglich ist. Und sobald der Widerstand gesunken ist und der Strom fließen kann, wird die Spannung automatisch natürlich wieder reduziert, also dem Optimum angepasst. Das passiert alles automatisch, alles intelligent geregelt. Ihr müsst dabei nichts manuell einstellen, aber ihr müsst eben verstehen oder solltet verstehen, was hier passiert. Denn wenn dieser Ionisierungsprozess nicht stattfinden kann, wenn also die Spannung und die Elektrode gar nicht erst gut genug überquert wird, weil dazwischen ein, sagen wir mal, sehr hoher Übergangswiderstand sitzt, dann bleibt der Strom eben ganz einfach oberflächlich. Dann ionisiert er nicht, dann dringt er nicht in die Tiefe und dann bleibt auch der therapeutische Effekt aus. Genau deshalb ist das Körpergewebe übrigens auch kein Gleichstromwiderstand, es ist ein kapazitiver Widerstand. Das ist der Grund, warum die Mikrostromtherapie mit gepulsten Strömen eben arbeitet, denn das menschliche Gewebe verhält sich wie ein biologischer Halbleiter. Da gibt es ja auch eine Veröffentlichung drüber von Albert Görgi, der ist Nobelpreisträger der Biochemie, und hat das bereits 1941 beschrieben, dass nahezu alle Moleküle einer lebenden Matrix sich verhalten wie ein Halbleiter. Und sie müssen sich nicht einmal berühren, um miteinander in Kontakt zu treten. Das ist die Zellkommunikation eben auf biophysikalischer Ebene und genau hier greift der Mikrostrom an. Das bedeutet, ihr therapiert keine Maschine, ihr therapiert ein lebendiges, elektrisches, aktives System. Und dieses System reagiert auf die Qualität eures Impulses, auf die Qualität eurer Elektrode am Ende des Tages. Auf die Qualität natürlich der Anlage und natürlich auf die Qualität des Kontaktes an sich. Kommen wir jetzt zum Kern dieser Folge, dem Übergangswiderstand. Und was ist das ganz genau? Zwischen der Klebeelektrode und der Haut des Patienten gibt es immer einen Übergang, also zwischen dem leitfähigen Gel der Elektrode und der Oberfläche der Haut. Und an diesem Übergang entsteht ein zusätzlicher Widerstand, der sogenannte Übergangswiderstand. Er ist wie ein weiterer, sagen wir mal, engerer Schlauch, der vor dem eigentlichen Gewebe liegt, also ein Schlauch, den wir eben einfach nicht sehen können auch. Das eigentliche Gefährliche dabei ist, das Gerät kann diesen Übergangswiderstand vom echten Widerstand nicht unterscheiden. Es misst den Gesamtwiderstand des Systems und wenn dieser Gesamtwiderstand hoch ist, weil die Elektrode schlecht sitzt oder ausgetrocknet ist, dann interpretiert der Algorithmus das eben als hohen Gewebewiderstand. Er moduliert seine Parameter entsprechend und liefert dabei vielleicht gar nicht den Strom, der im Zielgewebe gebraucht wird. Anders gesagt, ihr könnt das beste Protokoll der Welt einstellen, die perfekteste Frequenz und die optimalste Intensität. Wenn die Elektrode einen hohen Übergangswiderstand hat, kommt davon nur ein Bruchteil an. Und ihr wisst es eben nicht. Das MCI-Diagramm zeigt euch zwar den Gesamtwiderstand, aber ihr könnt nicht ablesen, wie viel davon eigentlich elektrodenbedingt ist. Und wann ist der Übergangswiderstand besonders hoch? Ich will jetzt mal hier so die häufigsten Ursachen aus der Praxis nennen. Erste ist natürlich selbsterklärend, alte oder ausgetrocknete Elektroden. Das Gel der Elektrode hat einen Feuchtigkeitsgehalt und dieser Feuchtigkeitsgehalt ist entscheidend für die Leitfähigkeit. Wenn das Gel austrocknet, durch falsche Lagerung, durch zu lange Haltedauer oder weil eine Packung schon lange geöffnet ist, steigt der Übergangswiderstand eben dramatisch an. Die Elektrode klebt vielleicht noch, sie sieht vielleicht noch gut aus, aber sie leitet nicht mehr richtig. Das ist ein klassisches Beispiel für ein Problem, das man nicht sieht, aber spürt, nämlich am gegebenenfalls zu geringen Therapieerfolg. Im Handbuch haben wir natürlich immer beschrieben, achten wir darauf, dass die Elektroden einen entsprechenden Feuchtigkeitsgehalt haben. Das erkennt man schon ein Stück weit an der Klebeleistung, denn wenn die Elektrode nicht mehr vollflächig klebt, dann ist das schon ein Signal, diese eigentlich sofort zu wechseln. Zweitens natürlich, die Elektroden liegen nicht vollflächig auf. Also wenn eine Elektrode Falten wirft, Ränder hat, die abgehen oder wenn Luftblasen darunter sind, was natürlich schon bei der Größe unserer Klebeelektroden relativ gering ist, dann gibt es in diesem Bereich eben auch keinen Kontakt und der Strom fließt nur dort, wo Kontakt besteht. Das ist ganz klar. Das reduziert wieder die Effektivität der Kontaktfläche und erhöht damit wieder den Widerstand pro Flächeneinheit. Außerdem entstehen so stromdichten Spitzen an den Stellen, wo noch kein Kontakt besteht. Und das kann oftmals auch dieses leichte Kitzeln oder Kribbeln hervorrufen, was die Patienten teilweise ja beschreiben. Ja, die Haut natürlich auch nicht richtig vorbereitet. Ich sag mal Cremes, Lotions, Make-up, Körperöl, all das sind Isolatoren. Und zwischen Elektrode und Haut entsteht dann ein Film, der den elektrischen Widerstand massiv erhöht. Und vor jeder Behandlung sollte man auf jeden Fall im Anlagebereich schauen, dass die Haut hier möglichst fettfrei und sauber ist. Das klingt selbstverständlich, ist es aber oftmals leider in der Praxis nicht. Und denn die Elektrode, was ich häufig höre, die Elektrode hält nicht genug, die Behandlung bringt nichts, dann fragt man nach dem Patienten, hat er sich eingecremt und das ist dann gegebenenfalls der Übergangswiderstand, der zu hohe Übergangswiderstand. Viertens, auch ein Punkt, wichtig beachten, die Elektroden sind ja Medizinprodukte, ja, dürfen eigentlich auch nur von tatsächlich entsprechend zertifizierten Medizinproduktehändlern, das ist ja nach der Medizinprodukteverordnung mittlerweile so geregelt, vertrieben werden, weil hier bestimmte Dinge einzuhalten sind. Und da sind wir beim Thema beispielsweise der Lagerung der Klebeelektroden. Die Klebeelektroden sollen bei einer natürlich relativen Luftfeuchtigkeit von mindestens 20-80% gelagert werden und das bei Temperaturen zwischen 5 und 35 Grad Celsius. Also wer seine Elektroden im Auto lässt, in der prallen Sonne, im trockenen Lager oder in zu kalten Räumen aufbewahrt, der schädigt natürlich das Gel. Und wichtig, schützt sie vor Sonneneinstrahlung. Das steht auch alles nicht umsonst auf den Elektrodenverpackungen. Fünftens, abgelaufene Klebeelektroden. Klebeelektroden als Medizinprodukt haben ein Verfallsdatum. Das ist auch kein Marketing, sondern das ist Physik. Über die Zeit verändert sich eben das Gel. Das ist chemisch und mechanisch bedingt. Damit sinkt die Leitfähigkeit und das Verfallsdatum ist eben so auf der Verpackung aufgedruckt. Abgelaufene Elektroden sollten grundsätzlich einfach nicht mehr verwendet werden. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der immer wieder auch diskutiert wird, den wir auch auf Seminaren immer mal diskutieren, und das sind feuchte Handtücher statt Klebeelektroden. Kann man das machen? Ja, also die ehrliche Antwort lautet, technisch ist es möglich. Es gibt sogar Therapieformen, die explizit mit Wasserbädern oder feuchten Anlagen arbeiten, zum Beispiel bei Behandlung im Fußbad, wo das Wasser sozusagen zu einer großflächigen Elektrode wird. Und in der Frühzeit der Mikrostromtherapie wurden tatsächlich feuchte Handtücher eingesetzt. Das stimmt, aber, und dieses Aber sollte man tatsächlich groß schreiben, denn wenn man versteht, was dabei physikalisch passiert, dann versteht man auch, warum ich klar davon abrate, zumindest in der Standardbehandlung. Das erste Problem dabei ist, der Strom fließt natürlich immer bekannterweise den Weg des geringsten Widerstandes. Das ist kein Zitat aus einem Motivationsbuch, sondern das ist einfach ein Grundgesetz der Elektrophysik. Wasser ist eindeutig ein besserer elektrischer Leiter als das Gewebe. Wenn also das Wasser der beiden Handtücher sich auf der Haut verbindet, weil ein Handtuch zu nass ist, weil das Wasser läuft, weil die Tücher zu nah beieinander liegen, dann fließt der Strom über das Wasser, nicht durch das Gewebe. Das Gewebe liegt dann sozusagen im Bypass und der therapeutische Effekt ist dann quasi gleich null. Das funktioniert natürlich in beiden Richtungen. Einerseits zu nasse Handtücher, die sich berühren, andererseits in der Wanne oder im Fußbad, wenn beide Elektrodenanschlüsse ins Wasser getaucht werden. Dann fließt der Strom eben durch das Wasser von einem Anschluss zum anderen. Das Bein, was möglicherweise da im Stromkreis liegt, ist aber dann im Stromkreis selbst nicht enthalten oder, ja, sagen wir mal, nur marginal. Das ist so eine der häufigsten Fehlerquellen. Das zweite Problem, das Handtuch trocknet natürlich aus, ist ja klar. Während einer typischen Mikrostrombehandlung trocknet ein feuchtes Handtuch einfach nach und nach aus. Das klingt banal, aber physikalisch ist das ein tatsächlich ernstes Problem. Der Widerstand am Übergangspunkt Handtuch-Haut steigt damit. Und er steigt nicht linear, sondern überproportional. Der Algorithmus des Gerätes, der kontinuierlich misst und seine Parameter anpasst, bekommt dabei Werte, die nicht der Realität des Gewebes entsprechen, also die Realität des Gewebes nicht wirklich abbilden. Er sieht also einen steigenden Gesamtwiderstand, aber in Wirklichkeit trocknet nur das Handtuch aus. Die Behandlung verschlechtert sich im Laufe der Zeit, ohne dass man es merkt. Und das ist schon ziemlich typisch dabei. Drittes Problem, muss man natürlich immer aufpassen, extrem wichtig, elektrische Sicherheit. Immer wenn Wasser und Elektrotherapie zusammentreffen, gelten einfach erhöhte Sicherheitsanforderungen. Das Gerät muss einen ausreichenden Abstand zum Wasser haben, das ist keine Übervorsicht, das ist Basiswissen im Umgang mit medizinischen elektrischen Geräten. Gerade wenn man mit nassen Handtüchern, Schüsseln oder Wannen arbeitet, muss man sich das eben bewusst machen. Meine klare Empfehlung, verwendet zertifizierte medizinische Klebeelektroden, wie man sie bei Medizinproduktehändlern einfach findet, weil die eben auch entsprechend konformitätsbewertet sind. Und was ich hier noch nicht ganz erwähnt habe, aber denkt auch dran, gerade bei sogenannten, sagen wir mal, Billigelektroden, ein bisschen aufpassen, dass die tatsächlich auch ein korrektes CE-Zeichen tragen, weil, was man nicht unterschätzen sollte, ist auch die Biokompatibilität, denn durch den Strom auf der Haut, durch die Wärme, von der Haut abgegeben wird auf die Elektrode, können sich natürlich entsprechende Äquivalente aus den Elektroden herauslösen und die sollten natürlich keine allergischen Reaktionen hervorrufen und natürlich schon gar keine karzinogenen Stoffe an das Gewebe abgeben. Also das ist auch noch ein entsprechend wichtiger Punkt. So, und jetzt gebe ich noch eine Checkliste raus mit 5 Punkten, die man sich einfach so im Kopf durchgehen kann vor den Behandlungen oder zumindest mal einfach mal durchgehen sollte. Natürlich Punkt 1 hatte ich gesagt, die Haut des Patienten, ist die Haut vorbereitet. Der Bereich, auf den die Elektrode kommt, muss fettfrei und natürlich wundenfrei sein, ganz wichtig. Kein Make-up, keine Cremes, keine Körperlotion. Wenn nötig, kurz mit einem trockenen Tuch abreiben oder vielleicht auch also Hautdesinfektionstücher, aber da auch Punkt, Vorsicht, achtet darauf, dass wenn ihr da frisch Desinfektionsmittel drüber gegangen seid, dass das Desinfektionsmittel vollständig abgetrocknet ist, bevor die Elektrode auf die Haut geklebt wird. Entsprechend wichtig, kann bis zu einer Hautdermatitis führen, wenn hier auch wiederum, sagen wir mal, sehr empfindliche Haut auf das Desinfektionsmittel plus die Elektrotherapie trifft. Besonders auch bei Patienten, die direkt nach dem Sport kommen, verschwitzt sind, da hilft natürlich die feuchte Haut ein bisschen, aber Schweißrückstände oder Salben können hier auch entsprechend störend sein. Punkt 2, die Elektrode prüfen, bevor man sie aufklebt. Klebt die Elektrode vollflächig? Ist das Gel noch feucht und gleichmäßig? Ist das Verfallsdatum gecheckt? Und wenn eine Elektrode nicht vollflächig klebt, sofort wechseln. Die Klebekraft ist euer wichtigster Indikator eben hier für die Leitfähigkeit. Eine Elektrode, die nicht klebt, leitet nicht und das ist im Prinzip ganz einfach. Punkt 3, ist das Kabel vollständig eingesteckt? Ich meine, bei Medizinprodukten, wie bei unseren Geräten, die ja entsprechend konformitätsbewertet sind, werden nur entsprechende Stecker verwendet, die auch medizinisch zugelassen sind. Aber nichtsdestotrotz einfach mal darauf achten. Das klingt zwar banal, um es zu erwähnen, aber ein loser Kabelanschluss verfälscht natürlich auch eine Impedanzmessung, was natürlich am Ende des Tages logisch ist. Vierter Punkt, Hydration. Das ist auch ein Punkt, der ist extrem wichtig. Hydration beeinflusst natürlich direkt den Gewebewiderstand. Trockenes Gewebe hat einen deutlich höheren Gewebewiderstand als gut hydriertes Gewebe und daher empfiehlt eurem Patienten vor der Behandlung mindestens ein größeres Glas Wasser zu trinken. Bei älteren Patienten, die oft schon strukturell weniger Wasser im Gewebe haben, ist das eben auch besonders wichtig und gebt ihnen vielleicht einfach vorher und nachher ein Glas Wasser. Das ist keine Höflichkeitsgeste, das ist tatsächlich Therapiehygiene, wenn man so möchte. Punkt 5, das MCI-Diagramm natürlich beobachten. Also man sieht einfach in Echtzeit, wenn sich etwas verändert. Auch mal darauf achten, wenn der Patient sich bewegt oder vielleicht kombiniert behandelt, Mikrostromtherapie mit Osteopathie, manuelle Therapie, was auch immer. Und das sind Bewegungen im Spiel. Einfach mal gucken, dass nicht bei der Bewegung eine Elektrode entsprechend abfällt. Ja, und zum Abschluss noch ein kurzer Gedanke zur Anlage selbst, denn selbst die beste Elektrode nützt nichts, wenn sie am falschen Ort des Geschehens sitzt. Und wir unterscheiden eigentlich grundsätzlich zwei Anlagestile, die bei uns auf den Seminaren sind oder auch im E-Learning teilnehmen, kennen das ja. Es gibt natürlich verschiedenste Vorgehensweisen, das haben wir die lokale Anlage und die sogenannte globale Anlage. Und bei der lokalen Anlage platzieren wir natürlich die Elektroden am Ort des Geschehens rund um eine Verletzung herum, eine postoperative Wunde. Damit fließt der Strom natürlich direkt durch das Zielgewebe, was eben für akute Zustände und frische Traumata postoperative Versorgung durchaus wichtig ist, weil wir natürlich dann am Ort des Geschehens die Stromdichte auch relativ hoch stellen. Und im Gegensatz bei der globalen Anlage, zum Beispiel der Systemanlage, die wir haben, arbeitet man natürlich dann eher im ganzheitlichen Bereich. Das heißt, der Strom fließt durch viel größere Körperabschnitte. Das ist eben auch besonders gut kombinierbar mit manuellen Techniken und adressiert die Ursache und eben nicht das Symptom. Darum ist es wichtig. In beiden Fällen gilt derselbe physikalische Grundsatz: Der Strom fließt immer den Weg des geringsten Widerstandes. Also wenn ich eine Elektrode ungünstig positioniere, wenn das Stromfeld an meinem Zielgewebe oder an meinem Zielgewebe vorbeigeht, dann therapiere ich vielleicht nicht das, was ich eigentlich therapieren wollte. Das ist auch der Grund, warum wir davon abraten, grundsätzlich ein sogenanntes Copy-and-Paste-Verfahren der Elektrodenanlage durchzuführen, weil jeder Patient ist anders, jedes Gewebe ist anders, jede Behandlung ist quasi ein neues Setup und dann sollte man sich die Zeit nehmen, natürlich bei neuen Patienten, neuen Indikationen da entsprechend genau drüber nachzudenken. Da bieten wir auch extrem viele Hilfestellungen bei uns auf der Website, auch gerade was die E-Learnings betrifft. Und das setzt natürlich auch am Ende voraus, dass man die Anatomie kennt, aber ich glaube, das ist ja logischerweise klar, da wir ja hier über den therapeutischen, medizinischen Einsatz der Mikrostromtherapie sprechen. Ja, das war heute eine etwas wissenschaftlichere, elektrotechnisch lastigere Folge als sonst. Ich hoffe, ihr habt bis hierher durchgehalten, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und ja, die wichtigste Kernbotschaft eigentlich in einem Satz: Alle Frequenzen, alle Protokolle, alle klinischen Effekte, die wir aus den Studien kennen, die setzen voraus, dass der Strom im Gewebe ankommt und nicht an der Oberfläche verbleibt. In dem Sinn sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Schauen Sie mal rein in die sozialen Medien, Instagram, Facebook und natürlich abonnieren Sie unseren Podcast. Alles unter dem Hashtag Luxamed, natürlich mit Doppel-X. Einfach mal suchen und folgt uns gerne. Schaut auch gerne mal vorbei, wieder im E-Learning, da werden ja auch immer mal neue Inhalte hochgeladen. Es gibt gerade zwei neue Tools, die ich dort im internen Bereich veröffentlicht habe. Sehr spannend, wurden auch schon sehr gut frequentiert genutzt. Und ja, würde mich mal das Feedback auch interessieren, wie ihr das findet. Und genau, dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.